traue keinem anderen, ist genau das, nicht allem und jedem im Netz glauben, wirklich skeptisch sein.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Romance, eure Jugendreporterin bei Salon 5. Und ich bin natürlich heute mal wieder nicht alleine, sondern ich bin hier mit Ralf und mit Stefanie. Und ihr beide habt einen sehr interessanten Beruf. Und ich würde mich sehr interessieren, was macht ihr eigentlich? Und ich würde sagen, Stefanie, fang doch gerne an.
Ja, schönen guten Morgen hätte ich jetzt schon fast gesagt, eher guten Tag oder hallo. Ja, ich arbeite beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen und dort im Bereich der Kriminalprävention und des Opferschutzes. Und speziell bin ich im Bereich Prävention Cybercrime zuständig. Das heißt, alle Straftaten, die mit dem, wir nennen das bei der Polizei, Tatmittel Internet begangen werden.
Ah, wolltest du das schon immer machen oder wie bist du da gelandet?
Ja, ich habe lange Jahre selber auch im Bereich Straftaten mit dem Tatmittel Internet, also Cybercrime, gearbeitet zu verschiedenen Bereichen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich will die Straftaten nicht nur verfolgen, sondern ich würde auch gern versuchen, die Straftaten zu verhüten. Also sozusagen, wir nennen das immer so, vor die Tat zu kommen und dann mein Wissen und durch meine Botschaften eben, ja, die Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren und ja, Verhaltenshinweise zu geben, wie man sich am besten schützen kann. Das ist dann ganz schön, wenn man so lange, ja, sage ich mal, gesehen hat, wenn es schief läuft und jetzt einfach mal versucht zu verhindern, dass es schief läuft.
Okay, Dankeschön. Und jetzt zu dir, Ralf. Wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Ralf Schärfling. Ich arbeite bei der Verbraucherzentrale NRW. Ich bin eigentlich hier der Finanzexperte, mache also sowas wie Geldanlage, Altersvorsorge. Aber ich habe irgendwann das Phishing-Radar bekommen. Das heißt, Menschen leiten uns Phishing-Mails weiter und wir werten die dann aus und warnen davor. Und dadurch bin ich immer mehr in den Bereich Cyberkram reingekommen und die ganzen verschiedenen Arten, die es da so gibt, die wir dann auch von den Verbrauchern und Verbrauchern gemeldet bekommen, die schauen wir uns dann an, die werten wir dann aus. Und das ist halt auch ein sehr, sehr spannendes Thema.
Und das heißt, es ist diese neue Stelle, die du so hast, dass du im Bereich so von Cyberkriminalität, so Phishing-Mails arbeitest, ist so neu dazugekommen, weil immer mehr Menschen dir das dann zugeschickt haben.
Genau. Das heißt, es geht dann auch darum, haben wir gerade gehört, wie können wir verhindern, dass Menschen überhaupt Opfer werden, weil es ist immer noch der bessere Weg, als hinterher zu gucken, kann man im Nachgang noch irgendwas tun.
Arbeitet ihr denn regelmäßig zusammen? Tauscht ihr euch auch aus, also das LKA und die Verbraucherzentrale?
Ja, in jedem Fall. Wir haben da auch schon verschiedene Projekte gemacht. Wir haben gemeinsame Flyer gemacht. Wir haben da auch regelmäßigen Kontakt. Jetzt nicht so, dass wir uns jeden Monat sehen, aber der Kontakt zwischen LKA und Verbraucherzentrale, der ist auf jeden Fall da. Ja.
Okay, das kann ich mir schon vorstellen, um was es heute thematisch geht, nämlich um Online-Scams, Leute. Und meine erste Frage wäre direkt, was genau versteht man unter Online-Scams und warum begegnen uns diese Betrugsmaschen heute so häufig? Und ich würde die erste Frage mal an dich, Stefanie, stellen.
Ja, also Online-Scams, das sind ja eben ne, Betrug im Internet. Und weil wir ja alle inzwischen sehr viel im Internet unterwegs sind, passieren da natürlich auch viele verschiedene Formen von Betrugsstraftaten. Da gibt es eine unüberschaubar große Menge und die werden auch stetig weiterentwickelt. Und man muss auch sagen, dass die Betrügerinnen und Betrüger ihre Maschen und ihre Taten auch durchaus immer den aktuellen Entwicklungen des Zeitgeschehens anpassen, sodass das immer sich im stetigen Wandel befindet. Also genau, also wenn man im Prinzip im Internet, ja, Opfer irgendeiner Betrugsstraftat wird, das heißt, man bekommt irgendetwas suggeriert oder man bekommt eine Identität vorgetäuscht oder vielleicht auch einen falschen Hinweis, wie bei einer Phishing-Mail, ne? Ein Link, auf den ich dann klicke und das ist aber gar nicht der Link, zu der Seite führt, sondern zu der Seite des Betrügers oder der Betrügerin. Und dann gebe ich da zum Beispiel wichtige Daten ein, wie zum Beispiel Daten meiner Kreditkarte oder sonst was.
Ralf, möchtest du da was dazu ergänzen?
Ja, was versteht man drunter? Betrugsversuche, die auf falschen Behauptungen basieren. Was wollen die Kriminellen? Die wollen mein Geld, die wollen meine Daten, die wollen vielleicht meine Identität stehlen. Ja, und warum begegnet uns das so häufig? Ich sag mal ganz böse, weil es sich für die Kriminellen lohnt. Die sitzen oft im Ausland, die verstecken sich hinter Botnetzen und es ist also ganz, ganz schwer, dieser Leute habhaft zu werden. Und offenkundig reicht es den Kriminellen, sag ich mal, wenn ein gewisser Promillesatz am Ende drauf reinfällt, dann rechnet sich das einfach.
Habt ihr da so ungefähre Zahlen, wie viele Menschen da regelmäßig reinfallen?
Also ich war jetzt auf Zahlen tatsächlich nicht eingestellt. Wir haben ja bei uns die polizeiliche Kriminalstatistik. Aber ich weiß zumindest, dass auf jeden Fall die Zahlen im Online-Betrug sehr, ja, immer steigend jetzt gewesen sind in der letzten Zeit und schon auf einem hohen Niveau sich bewegen. Also das kann ich sagen. Aber jetzt so ganz konkrete Zahlen habe ich jetzt für heute leider nicht mitgebracht. War auch dann ein bisschen kurzfristig.
Alles gut. Ich hab mich nur gerade gefragt, ob ihr zufälligerweise so wisst, ob es so eine E-Mail pro Tag ist oder so richtig viele am Tag.
Also zumindest kann ich sagen, die Anzahl der Beschwerden, die uns erreichen, die nimmt zu. Das heißt, Menschen, die sagen, ich bin irgendwo reingefallen, da geht es oft um vermeintliche Investitionen in Kryptowährungen, wo man dann von Anfang an auf einer betrügerischen Plattform war. Und sowas war früher die ganz, ganz große Ausnahme, aber sowas kommt inzwischen wöchentlich rein. Also das ist leider regelmäßig geworden.
Okay. Also, ihr hattet ja gerade auch schon darüber gesprochen, dass es sich immer mehr lohnt. Und ich würde dann sehr gerne wissen, warum sind Social Media Plattformen wie Instagram oder Telegram so attraktiv für BetrügerInnen?
Ja, die sind auf jeden Fall interessant, weil da kann man schlicht und einfach sehr schnell und sehr leicht viele Menschen erreichen. Jetzt kann man sagen, ja gut, bei Phishing-Mails funktioniert das doch auch. Da ist es so, das geht dann an einen großen Verteilerkreis, aber hier hat man im Zweifel nochmal den direkten Zugriff. Man ist vielleicht irgendwo Mitglied in einer Gruppe und kann dann da erstmal Vertrauen aufbauen und dann irgendwann, wenn Vertrauen da ist, dann fängt man mit seinen Betrugsversuchen an. Und Social Media ist einfach schnelllebig, da gibt es immer ständig neue Inhalte und da ist dann auch immer die Frage, okay, schnelllebig, nehmen die Menschen sich dann die Zeit, über diese Dinge richtig nachzudenken oder wollen die, wenn irgendwas aufploppt, gucken, dass sie das möglichst schnell wieder loswerden in Anführungsstrichen und das kann halt auch mal sein, dass man dann anfängt, auf einen Betrug reinzufallen.
Dann hätte ich schon die nächste Frage, und zwar, welche Arten von Scams sehen Sie aktuell, beziehungsweise seht ihr aktuell am häufigsten?
Ganz hoch oben im Kurs. Ich fange einfach mal an, wenn es für dich okay ist, Ralf. Steht auf jeden Fall als mehr oder weniger zeitloses Phänomen. Wir sprechen ja immer auch gerne von Kriminalitätsphänomen, das Phishing, ne, das Abfischen von Daten. Und das Phishing ist in dem Fall eigentlich nur ein Oberbegriff. Inzwischen gibt es so viele neue Varianten und Unterformen des Phishings mit so Phänomenbegriffen wie Smishing oder Quishing oder V-Voice-Phishing. Also beim Quishing mit Q geht es um die QR-Codes. Ne? Man kann ja in der heutigen Zeit auch QR-Codes nicht immer so Glauben schenken. Das heißt, der QR-Code, den ich dann abscanne, der mich auch wieder auf eine Internetseite leitet, der kann mich natürlich auch auf eine betrügerische Seite leiten. Und beim Smishing geht es eben um Phishing mit SMS. Ja, Fake-Shops, ne, das hat der Ralf ja gerade auch schon gesagt, stehen auch immer hoch im Kurs. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Wir haben auch demnächst wieder diesen Aktionstag im November. Wie heißt der nochmal? Black Friday. Ja, Betrug mittels Messenger-Dienste. Ne, hier diese Nachrichten wie Hallo Mama, Hallo Papa, ich habe ein neues Handy und meine Nummer, das ist meine neue Nummer, ist ja vielen auch bekannt, diese Variante. Dann haben wir durchaus auch Betrug auf Secondhand-Plattformen, ne? Da gibt es zum Beispiel so eine Variante, die nennt sich Dreiecksbetrug. Ja, und wenn es um Schadenssummen geht, auf jeden Fall auch aktuell mit sehr hohen Schadenssummen, haben wir auch den Anlagebetrug im Internet, wo wir jetzt gerade aufgrund der hohen Schadenssummen und der Fälle auch einen Aktionszeitraum, so 2 Wochen Aktion mit Hinweisen für Bürgerinnen und Bürger im Landeskriminalamt machen.
Ich muss echt zugeben, ich hatte noch nie was von Betrugsmaschen mit QR-Codes gehört. Das heißt, ich muss jetzt aufpassen, wenn ich, was ist so, ich habe es noch nie gesehen oder gehört. Worauf muss ich aufpassen und welche QR-Codes soll ich am besten nicht scannen?
Also ja, ich wäre immer, also man sollte in dieser Zeit ist wirklich der oberste Grundsatz bei Inhalten hinterfragen und kritisch sein und oder skeptisch sein und nicht so ohne weiteres allem Glauben schenken. Bei den QR-Codes kann ich jetzt gar nicht sagen, welche QR-Codes sollte man nicht scannen. Ich wäre zum Beispiel sehr vorsichtig bei QR-Codes in der Öffentlichkeit. Heißt also, wir hatten durchaus schon in einzelnen Behörden oder Städten das QR-Codes auf Ladesäulen. Ne, da sind ja QR-Codes und wenn ich jetzt ein E-Auto habe oder ich habe ein Hybridauto und ich möchte da Strom für mein Auto laden, scanne ich den QR-Code ab. Und was mache ich dann? Ich komme irgendwo auf eine Seite, wo ich meine Kreditkarten, meine Zahldaten eingebe. Das heißt, wenn der Betrüger da zum Beispiel einen falschen QR-Code drüber geklebt hat, ja, dann gebe ich dann eventuell auf der Betrügerseite meine sensiblen Daten ein. Aber die Verbraucherzentrale zum Beispiel, die hatten auch schon auf ihrer Seite ein Schreiben, also richtig per Post sogar von der Commerzbank sogar abgebildet, wo man sehen konnte, wo Schreiben tatsächlich Briefe rausgegangen sind, wo dann auf dem Brief ein QR-Code war und da stand Commerzbank drauf und jeder denkt, ach, ich muss hier meine Daten verifizieren oder meine Daten aktualisieren und scannt auch, weil er wirklich auch gutgläubig oder beziehungsweise nicht damit rechnet, dass innerhalb so eines Briefes dann sogar ein gefälschter QR-Code ist. Also man sollte einfach immer skeptisch sein. Da kann ich jetzt gar nicht sagen, der oder der QR-Code im Speziellen ist jetzt mit Vorsicht zu genießen.
Okay, danke. Ralf, willst du noch was ergänzen?
Auf gerne zum QR-Code. Man sollte auf jeden Fall wissen, was das eigene Smartphone macht. Ich kann ja einen QR-Code scannen, entweder mit der Kamera oder mit der App. Und das sollte ich bei einem QR-Code, wo ich weiß, dass der harmlos ist, auch einmal testen. Wenn ich die Situation habe, dass der QR-Code sofort ausgeführt wird und mich auf irgendeine bestimmte Seite lotst, dann würde ich sagen, hier ist Handlungsbedarf. Da muss man entweder eine neue App haben oder gleich ein neues Smartphone. Es sollte so sein, dass mein Smartphone mir dann anzeigt, wo mich dieser Link dann hinführen würde und dass ich danach entscheiden kann, möchte ich auf diese Seite. Und was ist hier noch wichtig? Das ist halt, es ist, sage ich mal, sehr von Vorteil, wenn man weiß, wie so eine Domain aussieht und vor allem, wie dann die Internetadresse des echten Anbieters ist. Wenn ich das weiß, dann kann ich abgleichen und dann kann ich sagen, jawohl, das ist die richtige Adresse, das ist der echte Anbieter. Dann kann ich sagen, ausführen. Und wenn da irgendwas anderes ist, würde ich diesen QR-Code nicht nutzen wollen.
Das heißt, am besten, also ich habe jetzt ein iPhone-Handy, mit dem, wenn ich da QR-Codes scanne, da wird immer so kurz gesagt, so, wo was mich so ungefähr hinführt. Das heißt, so welche mit dem Handy einzuscannen, ist ein bisschen safer, als wenn ich jetzt mit einer App das scannen würde, die mich so direkt auf die Webseite drauf führt.
Man sollte es sowohl mit Kamera als auch mit App ausprobieren, dass es so ist, dass ich das Angebot bekomme, dass mein Smartphone mir sagt, hallo Ralf, dieser QR-Code würde dich auf folgende Seite führen, www.verbraucherzentrale.nrw. Dann kann ich sagen, oh, das ist die Startseite der Verbraucherzentrale, das ist seriös. Und dann kann ich sagen, bitte ausführen, ich möchte auf diese Seite. Das muss sowohl mit der Kamera als auch mit der App funktionieren.
Okay. Habt ihr da auch irgendwelche Apps, die man auf jeden Fall benutzen kann? Weil ich glaube, ich kenne sehr wenig Leute, die zum Beispiel, also von jüngeren Menschen, die so nochmal extra eine QR-Code-App haben. Glaube ich, das ist ja schon bei häufig bei Handys so, dass sie so direkt in der Kamera drin sind.
Ich mache das auch so, aber es wird auch noch Menschen geben, sage ich mal so, was heißt auch, es wird Menschen geben, die das auch mit der App machen. Und deswegen ist mein dringender Rat, beides einmal zu testen, weil es darf nicht so sein, dass der QR-Code automatisch ausgeführt wird, sonst bin ich auf einer Betrugsseite und dann habe ich schon die Frage, oh Gott, das ist der Betrugsseite, habe ich mir für ein Schadprogramm eingefangen und sind hier andere Dinge passiert. Also in die Szene sollte man gar nicht erst rein und deshalb sollte man wissen, was tut eigentlich mein Smartphone mit QR-Codes.
Okay, danke schön dafür. Also ihr habt ja auch gerade schon ein bisschen so angeschnitten, noch ein bisschen mehr über die QR-Code-Masche erzählt, aber habt ihr noch ein anderes konkretes Beispiel, wie so Scams funktionieren können und warum sie so glaubwürdig sind, jetzt unabhängig von den QR-Codes?
Ich würde vorher gerne noch was ergänzen, was wir auch sehen, die einzelnen Sachen, so Mail, SMS, Nachricht im sozialen Netzwerk, Fake Club und so weiter, QR-Code, das hatten wir gerade. Was wir aber auch sehen, was es gibt, das ist so eine Kombination, die durchaus tückisch sein kann. Zum Beispiel kriegt man eine Phishing-Mail, angeblich von der Sparkasse, da steht dann drin, da muss irgendwas nochmal geklärt werden. Und nächste Woche gibt es einen Anruf von der Frau Müller, die ruft dann mit folgendem Kennwort an, das wäre dann so eine Kombination von einem Betrug. Und wir erleben es auch immer wieder, dass es Situationen gibt, da lösen die Kriminellen echte Mails aus, die dann tatsächlich vom echten Anbieter kommen, die dann auch vom Virenschutzprogramm natürlich dann nicht aussortiert werden. Und da docken die dann irgendwie an, dass die zum Beispiel versuchen, dann irgendwelche Konten zu verknüpfen oder dass dann nach dieser echten Mail vom Anbieter dann noch eine Phishing-Mail kommt. Also sowas gibt es halt auch, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Das wollte ich nochmal als Vorabbemerkung dann machen.
Möchtest du noch was ergänzen, Stefanie?
Nee, also das passt jetzt irgendwie so ein bisschen auch zu beiden Fragen. Insofern würde ich jetzt mit deiner aktuellen Frage weitermachen oder anknüpfen. Ich habe das für mich mal so geclustert, gerade so zu dem Teil der Frage, warum der Scam so glaubwürdig wirkt oder warum er so gut funktioniert. Die Täterinnen und Täter, die arbeiten eigentlich mit psychologischen Tricks. Und die sind zum einen ist es Angst und Stress, der erzeugt wird. In dem Moment denke ich nicht mehr so reflektiert, so klar. Und auch Zeitdruck. Also die beiden Komponenten sind auch sehr gerne genutzte Komponenten von den Tätern, um dafür zu sorgen, dass der Betroffene oder die Betroffene einfach in dem Moment gar nicht so in Ruhe nachdenkt und sagt, passt gar nicht, ne? Und dazu kommt dann eben, wenn es dann auch noch in den Lebenssachverhalt passt. Da habe ich zwei Beispiele, die mich selbst betreffen. Tatsächlich auch ein Beispiel ist eben, ich habe einen Verwandten, der in Amerika lebt, wo wir uns schon mal ab und zu auch Pakete schicken oder etwas zuschicken. Und jetzt kürzlich hat sich ja was verändert mit den Zollgebühren. Und das meinte ich damit, dass die Täter eben auch immer mit dem Zeitgeschehen gehen. Ist ja logisch, ne? Auf einmal kriegte ich eine SMS, wo drin stand, Paket kann noch nicht, also Paket liegt hier, wurde zurückgewiesen, muss abgeholt werden, da müssen noch Zollgebühren entrichtet werden. Und ich habe im ersten Moment wirklich überlegt, ob mein Verwandter mir das Paket geschickt hat und war schon drauf und dran, auf diesen Link zu klicken. Und da ist wirklich dieses Ding mit Ruhe bewahren. Also es passte in den Lebenssachverhalt. Da war jetzt nicht Angst und Stress und Zeitdruck, aber interessanterweise, das ist so mit diesem Ruhe bewahren. Ich habe dann erstmal nichts gemacht und habe am nächsten Tag nochmal wirklich so mit Ruhe und Abstand diese Nachricht gelesen. Da sind mir Fehler aufgefallen. Die sind mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Da waren tatsächlich sogar Schreibfehler drin, was, glaube ich, DHL nicht unbedingt passieren würde. Und das ist so die Geschichte. Und wenn da jetzt zum Beispiel so Schlüsselsätze stehen wie Ihr Konto wurde gesperrt oder da ist jetzt irgendwie eine große Überweisung, ein Geldbetrag, 896 Euro wurden hier bei in Ihrem PayPal-Konto wurden überwiesen, bitte bestätigen Sie. Dann kriegt man ja erstmal einen Schreck, weil man denkt, das ist viel zu viel, habe ich gar nicht. Das heißt, in dem Moment habe ich Stress. Und der Stressmoment sorgt einfach dafür, dass ich vielleicht nicht alles so wahrnehme. Deswegen ist da auch immer ein wichtiger Präventionstipp, erstmal, boah, Ruhe bewahren, Druck rausnehmen und dann mal vielleicht noch mal eine Minute später das ganze Ding mit ein bisschen weniger Stress lesen. Und dann eben Zeitdruck, ne? Wenn man jetzt bei diesen Fake-Shops zum Beispiel guckt, ne? Limitiertes Angebot, dieses Angebot haben Sie, wir haben nur noch 50 Stück verfügbar. Zeitdruck, ich muss schnell handeln. Ne, und auch da würde man ja wieder ungeprüft vielleicht vorschnell agieren.
Zudem, du hast jetzt ein persönliches Beispiel genannt, da muss ich, das ist mir aufgefallen, ich hatte auch häufiger solche Situationen. Ich bekomme immer so Nachrichten, einmal von der DHL, wo mir so gesagt wird, dass meine Push-Tarnzeit bald abläuft und bei der, von der Postbank. Und ich muss sagen, als allererstes Mal, als ich diese Nachricht bekommen habe, da war ich mir auch sehr unsicher, weil da dachte ich so, oh Gott, das könnte ja wirklich sein, habe ich ein Paket bestellt und habe ich ein bisschen gewartet, weil ich einfach keine Zeit hatte im Alltag und dachte so, will ich habe jetzt eine wirkliche Nachricht von dem bekommen. Habe ich mir das nochmal angeschaut und war so, ich bin gar nicht bei der Postbank. Warum möchte die Postbank, dass ich irgendwie eine Push-Nachricht von denen so beantworte? Und ich frage mich so manchmal häufiger so, das ist ja immer wieder dieselbe Masche, die ich so bekomme. Und ich blockiere auch immer wieder die Nummern. Und ich muss auch sagen, dass ich Gott sei Dank immer nur die Maschen habe, die so durch so bin, so ja, ich bin halt nicht da. Warum ich jetzt ausgerechnet nicht die anderen Scammer bekomme. Was auch jetzt so eine offene Frage, die ich in den Raum gestellt habe, die ich mir so selber stelle. Ich würde gerne wissen, was du, Ralf, so in deinem persönlichen Leben auch mal so für Scams bekommen hast. So eher so Briefe oder Nachrichten.
Ich kriege leider auch so einige Dinge. Ich kriege regelmäßig, ist übertrieben, aber ich kriege immer mal wieder auch dann tatsächlich Phishing-Mails, so ganz typische, beispielsweise von der Commerzbank, wo ich gerade gar nicht Kunde bin, oder von irgendwelchen anderen Anbietern, wo ich gar nicht Kunde bin, aber stellenweise von Anbietern, wo ich Kunde bin, beispielsweise von PayPal. Das heißt, irgendwo ist auch meine Mailadresse dann in dem Verteiler und deswegen muss ich da immer vorsichtig sein. Ich kriege auch immer mal wieder SMS auf meinem Smartphone, wo ich mich auch frage, okay, das Smartphone, da bin ich also sehr vorsichtig, wem ich meine Nummer gebe, die ist also nicht breit verteilt und trotzdem kriege ich da irgendwelche komischen SMS. Ich kriege da Anrufe aus Belgien oder aus anderen Ländern. Also da ist man auch, wenn man mit seinen Daten sparsam umgeht, nicht vor gefeit, dass man da solche Opfer von solchen Betrugsversuchen wird. Und das Leck, das kann auch ganz woanders sein. Vielleicht wurde bei mir, bei Bekannten oder bei einer Familie irgendwo mal was ausgelesen. Vielleicht ist beim Anbieter was ausgelesen. Das heißt, man muss immer damit rechnen, dass meine Daten dann auf anderen Wegen in die Hände von Kriminellen kommen und dass dann durch solche Maschen gestartet werden.
Könnt ihr euch vorstellen, warum selbst junge Menschen, die ja eigentlich sehr internetaffin sind, manchmal auf solche Maschen reinfallen?
Ja, das ist. Sag ich mal, wir haben zum einen so diesen Spagat, die Informationsflut in den sozialen Medien und die wenige Zeit, die man sich dafür nimmt, das halt so prädestiniert dafür, dass man auch mal, sag ich mal, auf der Nase landet. Das ist so wie ein Autofahrer, der sagt, ich nehme nicht die Zeit, um auf den Verkehr zu achten. Da ist die Chance einfach viel größer, dass man irgendwo dann vor die nächste Mauer fährt oder ins nächste Auto. Dann ist es so, bei jungen Menschen fehlt dann in vielen Dingen das fachliche Wissen. Das heißt, wenn mir irgendein jemand sagt, ich mach dich reich, ich zeig dir einen Trick, wie man ganz schnell an Geld kommt, dann hat man dann vielleicht mit 18, 20 Jahren nicht, einfach nicht das, die Finanzkompetenz, um zu sehen, okay, das kann so gar nicht funktionieren, weil man vielleicht gar nicht weiß, was das magische Dreieck der Geldanlage ist. dann hat man einfach noch nicht die Lebenserfahrung. Das klingt mal so ein bisschen böse. Weil ich sag mal so, was heißt Lebenserfahrung? Heißt, ältere Menschen wie ich bin jetzt 55, die haben, als sie jung waren, auch mal, sag ich mal, ins Klo gegriffen. Die sind auch mal dann Opfer von Betrügern geworden. Und das setzt sich dann halt fest. Und das ist so ein gewisser Schutzmechanismus für die Zukunft. Und junge Menschen, die dann vielleicht noch nie Opfer geworden sind, die können sich das auch gar nicht vorstellen, dass sie selber mal irgendwo reinfallen. Dazu haben wir so ein paar Rahmenbedingungen, die es auch einfach schneller machen, das Leben. Das heißt, wenn man was kaufen will, früher war das so ein bewusster Vorgang, den man abends in Ruhe nach der Arbeit gemacht hat. Heute macht man das vielleicht während der Bahnfahrt und die Bezahlvorgänge sind fast einheitlich, sind vereinfacht, sind schneller gemacht. Und das sind alles so kleine Komponenten, die dazu führen, wenn man mal nicht richtig aufpasst, dass man dann irgendwo böse reinfallen kann.
Tiffany, fällt dir noch was dazu ein?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal danke, Ralf. Du hast das schon ganz wunderbar auf den Punkt gebracht und erklärt. Aber ich würde auch sagen, es sind einfach auch wirklich erstmal, wie Ralf schon gesagt hat, diese schnelllebige Zeit, dass man sich einfach nicht mehr die Zeit und die Ruhe nimmt, ge gewisse Dinge zu prüfen, weil alles immer nur schnell, schnell oder nebenbei gemacht wird. Und dann eben diese drei Komponenten, die ich vorhin aufgeführt habe. Es passt gerade genau in meinen Lebenssachverhalt, weil ich vielleicht, ne, nach etwas bestimmten, eine bestimmte Art von Sportschuhen im Internet suche und jetzt finde ich das Angebot oder die Komponente Angst, Stress und Zeitdruck, die funktioniert bei jedem. Und meine Botschaft oder mein Hinweis ist eigentlich, dass es eben auch jeden treffen kann. Also ich bin in meiner kriminalpräventiven Arbeit und da war ich auch oft auf der Straße unterwegs oder habe Infostände betreut. Und viele Menschen sagen genau das, was Ralf eben auch schon aufgeführt hat. Wie kann man denn darauf reinfallen und könnte mir nicht passieren? Und es kann jedem passieren, wenn diese drei Komponenten gerade genau passen oder ich bin einfach nicht so aufmerksam. Da spielt, glaube ich, das Alter fast auch gar keine Rolle, weil es einfach diese psychologischen und emotionalen Tricks sind. Und die gefälschten Inhalte werden einfach auch, muss man sagen, leider immer besser.
Immer besser wird ja auch die künstliche Intelligenz. Und ich muss sagen, dass ich auch schon sehr häufig KI-Videos gesehen habe, jetzt zum Beispiel von Markus Lanz, wo er mir versucht hat, irgendwelche Multilevel-Marketing-Tipps zu verkaufen. Ich habe das große Gefühl, dass es nicht wirklich Markus Lanz war, aber er sah ziemlich nach Markus Lanz aus. Und deswegen würde ich mich sehr, frage ich mich, weil immer öfter hört man auch von KI-generierten Betrugsversuchen, etwa gefälschten Stimmen, aber auch Deepfake-Videos und wie groß ist diese neue Gefahr wirklich?
Also
Also
wir
man.
haben da auch schon erste Fälle, wenn ich mal anfangen darf.
Ja.
Da sind zum einen diese Fälle, gerade gesagt, so Melzer bei Markus Lanz und dann wird ihnen irgendwas in den Mund gelegt, was die gar nicht gesagt haben. Und da ist es so, das kann man bei der Qualität schon kaum noch erkennen, dass hier irgendwo Schmu gemacht worden ist. Das heißt, die KI ist heute leider schon in der Lage, das sehr glaubwürdig rüberzubringen. Und ich will aber noch ein zweites Beispiel nennen, was bei uns mal aufgeploppt ist. Das hat uns eine Journalistin gesagt. Da gab es eine Frau, die ist von ihrer Tochter angerufen worden. Die konnte im Display sehen, das ist auch die Nummer ihrer Tochter. Es war auch die Stimme der Tochter und die hat dann berichtet, dass dass gerade ein großer Unfall war, den sie verschuldet hat. Da sind also großer Sachschaden, sind Menschen verletzt und sie holt mal eine Polizistin ans Telefon und die Polizistin hat das dann auch nochmal bestätigt, was alles passiert ist und das dann hat sie zurückgegeben an die Tochter und die hat gesagt, die braucht dringend Geld, weil sie hatte diesen Schaden verursacht. Die Mutter ist damals Gott sei Dank nicht drauf reingefallen. Die hat etwas sehr Kluges gemacht. Die hat gesagt, ich rufe dich sofort zurück. Die hat aufgelegt, hat dann ihre Tochter angerufen und hatte dann die echte Tochter am Telefon, die gesagt hatte, nee, ich hatte keinen Unfall. Aber wenn man da an der Stelle, sag ich mal, nicht diese Lebensintelligenz hat, dann ist das so mit der erste Schritt, dass die Gefahr läuft, okay, meine Tochter braucht Geld, ich muss jetzt sofort Geld überweisen. Und man merkt dann gar nicht, dass man das Geld an die Betrüger überweist. Und da ist halt auch die KI, die hier eine wichtige Rolle spielt, leider, die wird halt auch immer besser. Und wer halt irgendwo so ein paar Aufnahmen von sich, so Audioaufnahmen im Netz hat, das kann schon reichen, dass eine KI das täuschend echt nachmacht.
Also ich habe noch nie von so einem, also ich glaube, ich muss echt zugeben, ich würde auch darauf reinfallen. Wenn mir eine Stimme, die sehr nach meiner Mutter klingt, sagen würde, ich brauche Geld, dann würde ich, glaube ich, in dem Moment nicht darauf rein, auf die Idee kommen, nochmal aufzulegen und sie wieder zurückzurufen. Vor allen Dingen, wenn, wisst ihr, zufälligerweise, wenn ich sehe auch okay, wie es sein kann, dass die Nummer genauso angezeigt wird, dass es die eingespeicherte Nummer ist, weil das ist ja schon ein anderer Skill-Level.
Ja, das nennt man sogenanntes Rufnummern-Spoofing, was die Täter schon seit längerer Zeit nutzen. Wir haben ja auch zum Beispiel diese Betrugsanrufe falscher Polizist, also wir nennen das falscher Polizist am Telefon, wo die Täterinnen oder Täter dann die 110 ins Display eingeblendet haben, eben, ne, mit diesen technischen Möglichkeiten, wobei man sagen muss, die Polizei würde nie mit 110 im Display erscheinen, aber für jemanden, der es nicht weiß, der denkt, oh, und dann meldet sich noch jemand mit dem entsprechenden Inhalt, dann ist man da schnell erstmal ja, in dem Tunnel oder in dem Betrugsding drin. Genau, der Ralf hat es auch schon auf den Punkt gebracht. Und hat gesagt, dass ja, ne, die Qualität besser wird und ja, spätestens seit 2022 eben auch ja, die generativen KI-Modelle auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und das jeder nutzen kann. Also diese Deepfake-Geschichte zum Beispiel, Deepfakes, das gibt es schon lange. Das gibt es nicht erst seit kurzem. Aber inzwischen ist es halt immer einfacher für jedermann, so ein Ding zu erstellen, ne, so einen gefälschten Inhalt. Was ich aber noch gerne dazu sagen möchte, gerade auch zu dieser Variante des sogenannten Schockanrufs, was der Ralf gerade aufgeführt hat, mit dem, wo der Angehörige oder die Angehörige anruft und sagt, mir ist was Schlimmes passiert. Also wir haben erstmal so, bei dieser Betrugsstraftat haben wir keine Erkenntnisse, dass das sehr intensiv auf der Ebene genutzt wird. Man hört es immer wieder, auch in der Presse ganz oft, dass man tatsächlich Betroffene von solchen Anrufen hat, die 100% davon überzeugt sind, dass es tatsächlich die Stimme ihrer Tochter oder ihres Sohnes oder von wem auch immer war. Ich glaube, meine Bewertung, das ist der Stressmoment, weil in dem Moment, wo ich auf der anderen Leitung, oft machen die das ja mit einer weinerlichen Stimme oder mit einer Stimme, oh, so, ne, mir ist gerade was ganz Schlimmes passiert, hallo Mama. So, jetzt muss man sich eine Mutter vorstellen, dessen Tochter gerade am anderen Ende weint und sagt, ihr wäre was Schlimmes passiert. Was hat die, was ich eben schon gesagt habe, die hat Stress. So, in dem Moment geht die auch schon vor dieser KI-Entwicklung davon aus, das ist die Stimme meiner Tochter. Also die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesen Massenstraftaten, wir nennen das wirklich Massenstraftaten, wir nennen das Callcenter-Betrug, weil die wirklich zuhauf diese Anrufe meistens aus dem Ausland irgendwo tätigen. Da müssten die ja jedes Mal hingehen. Und bei, ich sag mal, der Großmutter Schmitz, müssten die jetzt Großmutter Schmitz im Internet recherchiert haben und müssten dann noch herausgefunden haben, dass von Großmutter Schmitz die Enkeltochter Evelyn heißt. Und müssten dann auch noch von Evelyn die Stimme gefunden haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass die das bei jeder Straftat machen, die ist, diesen Aufwand betreiben die nicht. Insofern, ja, die KI schafft es sicherlich, bestimmte Stimmen zu generieren, aber dass die Täter diesen Aufwand betreiben, die tatsächliche Stimme von Verwandten bei dieser Art der Betrugsstraftat zu recherchieren, ist relativ gering. Dazu haben wir auch keine Erkenntnisse. Was sicherlich der Fall ist, wir nennen das CIO Fraud, wenn es jetzt so zum Beispiel, ne, wichtige Leute von irgendwelchen Firmen, dass man das macht, um jetzt entsprechende Gelder zu transferieren. Das ist sicherlich, kommt das auch vor. Aber nichtsdestotrotz, der Präventionshinweis ist ja unverändert, dass man einfach genau das macht, was die schlaue Mutter da gemacht hat. Tatsächlich, das ist auch unser Hinweis. Immer, wenn man so einen Anruf kriegt, ob das jetzt hier der falsche Polizist ist oder die falsche Angehörige, auflegen und denjenigen unter den mir bekannten Erreichbarkeiten kontaktieren, um eben festzustellen, ist es derjenige tatsächlich. Und wenn derjenige aber dann mal gerade nicht dran geht, wäre meine Empfehlung im zweiten Schritt, wenn ich den also nicht erreiche, die Tochter, dann lieber einmal die 110 wählen, um das dann mit der echten Polizei zu klären, bevor ich da in so ein Gespräch mit so einer Person gehe.
Das heißt, wenn ich merke, dass ich auf meine Scams geworden bin, dann sollte ich am besten mit der Polizei reden.
Das ist auf jeden Fall, also immer der wichtigste Hinweis, gerade bei diesen betrügerischen Anrufen, immer auflegen und selber denjenigen oder eben die Polizei anrufen. Und zwar denjenigen unter der mir bekannten alten Telefonnummer. Das hatten wir ja auch bei diesem Messenger-Betrug. Hallo Mama, das ist meine neue Telefonnummer, kannst du abspeichern? Lieber einmal Kontakt aufnehmen mit der Person unter der mir bekannten Telefonnummer. Hast du mir gerade eine SMS geschickt, bevor ich das in die Tat umsetze? Oder eben tatsächlich, ja, Kontakt mit der Polizei aufnehmen. Es kann ja immer mal sein, dass man denjenigen nicht erreicht oder diejenige, ne? Ja.
Und wenn ich schon Geld überwiesen habe, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Geld zurückbekomme?
Da ist der Ralf der Fachmann.
Ja, das ist der Punkt, den sollte man nie erreichen. In dem Moment, wo man das Geld überwiesen hat, sage ich mal so, im Regelfall ist das Geld weg. Es gibt einige wenige Situationen, wo man noch was machen kann. Nur bei Betrügern klappt das normalerweise nicht, weil Betrüger arbeiten nicht mit Lastschrift. Das heißt, Lastschriften kann ich zurückgeben, aber Betrüger arbeiten mit dem Medium natürlich nicht. Möglicherweise, wenn ich über die Kreditkarte irgendwie Geld überwiesen habe oder jemand gegeben habe, kann ich noch gucken, ob ich über Chargeback irgendwas retten kann. Und ansonsten, wenn ich eine Überweisung gemacht habe, dann ist es wirklich nur noch, ich merke 10, 15 Minuten später, um Gottes Willen, was habe ich da gemacht? Da kann ich vielleicht, weil ich es so schnell gemerkt habe, noch Kontakt mit der Bank aufnehmen, kann man diese Überweisung noch stoppen. Aber ich sage mal so, vor vielen Jahren, dass Überweisungen noch 3 Tage unterwegs waren, hat man da mehr Chancen gehabt als heute, wo Überweisungen dann auch sehr schnell beim Empfänger sind. Und wenn das dann von dem Konto abgehoben ist, ich sage mal so, im Regelfall, das Geld ist weg.
Sieht also nicht so gut aus, würde ich sagen. Deswegen lieber nicht so schnell überweisen.
Ich
Und
würde ja, vielleicht noch, also ich würde zumindest sagen, ne, Versuch macht klug, also so schnell wie möglich auf jeden Fall mit der Bank Kontakt aufnehmen. Wenn die dann sagen, geht nicht, okay, habe ich Pech gehabt. Und da habe ich noch einen kleinen Hinweis zu, auch das wird auch von den Betrügern genutzt. Wir nennen das Recovery Scam. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht noch mal ein paar Tage später einer anruft und vielleicht noch sagt, hören Sie mal, Sie sind doch vor 3 Tagen Opfer von so einer Betrugsgeschichte geworden. Ich bin hier Fachanwalt oder Fachanwältin, um Ihr Geld zurückzuholen. Dann ist man ja erstmal, denkt man, auch super, ne? Ich habe jetzt hier gerade irgendwie 500 € überwiesen. Klar, ist aber der Reiz groß, dass ich das Geld wiederbekommen möchte. Dann muss natürlich aber erstmal eine Gebühr bezahlen. Das heißt, das nutzen, greifen die Täter auch auf. Also immer. Deswegen wirklich immer skeptisch sein.
Ihr habt ja davon gesprochen, dass ein Großteil der Scammer im Ausland sitzt. Und da frage ich mich so, wenn die hier in Deutschland operieren, wie kann es denn sein, dass sie so teilweise mit mir auf Deutsch reden? Ist es dann die KI, die das macht? Oder gibt es auch theoretisch so Scammer, die hier in Deutschland sitzen?
Ja, das, also zum einen sicherlich jetzt die mit den KI-Funktionalitäten wird es auch immer besser. Aber die sprechen nicht immer nur Hochdeutsch. Also natürlich haben wir auch welche am Telefon, die dann entsprechend Hochdeutsch sprechen. Aber deswegen können die ja trotzdem im Ausland sitzen. Zum Teil haben die natürlich auch Mittelsmänner sicherlich hier. Aber man muss auch dazu sagen, nehmen wir mal an, Betrugsarten, die wir jetzt noch nicht genannt haben. Wir haben jetzt hier den falschen Support-Mitarbeiter. Ne? Da ruft jetzt jemand an, ich bin hier von der und der Computerfirma. Sie haben, glaube ich, ein Virus auf dem Computer. Die sprechen oft auch in Englisch oder zum Teil ist es so ein bisschen gebrochenes Deutsch. Also die sind nicht immer Hochdeutsch. Oder aber zum Beispiel bei diesem Love Scam, Romance Scam muss es auch nicht immer deutsch sein. Oder auch PayPal-Betrugsanrufe ist auch nicht immer deutsch. Sie können zum Beispiel, wenn Sie auf die Internetseite des Landeskriminalamtes Niedersachsen gehen, das ist, glaube ich, www.polizei-, ich glaube, prävention.de. Der Kollege, der hat da so einen Anruf eingestellt, tatsächlich. So einen Anruf von, ich glaube, PayPal oder so, wo man sich das wirklich mal anhören kann. Nicht komplett, aber da hört man, dass die Frau zum Beispiel nicht wirklich Deutsch spricht. Also nicht Hochdeutsch, sage ich mal, ne?
Das werde ich mir später auf jeden Fall mal anschauen. Ich weiß noch, aus einmal aus so persönlicher Erfahrung, dass ich einmal in der U-Bahn angerufen wurde und dann eine Person, die Englisch mit einem indischen Akzent gesprochen hat, davon gesprochen hat, dass meine Personalausweis ist irgendwie geklaut worden und dass sie mir so das sagen möchte. Und ich war richtig confused im Moment und dachte mir so, okay, wenn sie meinen deutschen Personalausweis gefunden hat, dann sollte sie ja wahrscheinlich Deutsch können, weshalb ich dann konsequent einfach Deutsch mit ihr geredet habe. Und dann hat sie irgendwann gefragt, ob ich Englisch sprechen kann. Dann meinte ich so, nein. Und dann hat sie aufgelegt. Und seitdem wurde mir nicht nochmal mitgeteilt, dass meine Personalausweisdaten geklaut wurden. Gott sei Dank. Anscheinend war es doch nicht so dramatisch. Meine nächste Frage damit. Ich würde gerne wissen, was müsste sich aus Ihrer Sicht ändern bei Plattformen oder in der Politik, um Nutzerinnen besser zu schützen?
Ja, erstmal sehen wir, es gibt eine große Zahl von Schadensfällen. Das heißt, da ist tatsächlich irgendwo noch Handlungsbedarf. Das heißt, muss man noch nachjustieren. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, was kann man tun? Ich denke, da gibt es einfach verschiedene Hebel, wo man ansetzen könnte. Das fängt an, Aufklärung, vor allem auch in der Schule und zwar in mehrere Richtungen. Da geht es zum einen um die Finanzkompetenz, dass man auch weiß, wenn mir irgendeiner erzählt, er macht mich schnell reich, dass das einfach nicht stimmen kann, zum Beispiel. Und es geht halt auch um die Medienkompetenz. Das heißt, die Menschen wissen natürlich wunderbar, wie man alles bedient. Das ist nicht das Thema, aber die Gefahren damit verbunden sind, dass zum Beispiel ein QR-Code gefährlich sein kann. Das ist bei vielen Menschen einfach nicht da, die Sensibilität. Und da sollte man nachher auch ansetzen. Dann sollte man gucken, dass die Meldesysteme verbessert werden. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Betrugsseite, so eine Fake-Webseite entdeckt habe, das Fake-Angebot finde, dass ich dann sagen kann, hier ImmoScout, das ist ein Fake-Angebot auf deiner Seite, dass das schnell vom Netz genommen wird. Dann muss man auf jeden Fall, ich denke, da wird mir die Stefanie Lösung zustimmen, die Strafverfolgungsbehörden stärken, dass sie einfach dann mehr Möglichkeiten haben, besser ausgestattet sind, dass man da vielleicht auch dann arbeitet, dass die Koordination mit In- und Ausland, dass die vielleicht nochmal optimiert wird, dass man auch gucken kann, welche Pflichten haben die Anbieter, kann man die da vielleicht noch irgendwo stärker in die Pflicht nehmen, dass da auch eine bessere Kooperation ist. Also da gibt es viele kleine Stellschrauben, aber so die Musterlösung, die kann ich leider nicht bieten.
Ich würde jetzt noch was ergänzen.
Also, da hat sich ja auch schon einiges getan, muss man sagen. Ne? Wir hatten ja eine ganze Zeit lang das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist jetzt abgelöst worden von dem Digital Service Act, DSA nennt man das. Hat tatsächlich 2017 das Netzwerkdurchsetzungsgesetz abgelöst und verpflichtet zum Beispiel Betreiber großer Netzwerke dazu, wie Facebook oder Twitter, strafbare Inhalte zu melden und auch den Nutzern ein sichtbares Beschwerdeverfahren anzubieten. Was ich mir noch wünschen würde, zum Beispiel, wenn es um Deepfakes geht, da hatten wir letztes Jahr schon eine Gesetzesinitiative aus einem Bundesland, dass die Strafbarkeit von Deepfakes, die haben wir ja noch nicht. Ne, da werden immer, da sind sicherlich auch Varianten strafbar und man nimmt die Straftaten, die wir jetzt so zur Verfügung haben, um das aufzugreifen, aber so eine ganz klare ausdrückliche Strafbarkeit dazu, wenn man die missbräuchlich einsetzt, die würde ich mir wünschen. Und da hat man dieses Jahr auf jeden Fall auch schon eine neue Gesetzesinitiative eingebracht. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Ist auch mal ganz interessant, wenn man das mal googelt, Deepfakes und Strafbarkeiten. Und was ich mir natürlich als Ermittlungsbehörde schon immer gewünscht habe, was wir immer mal phasenweise hatten, jetzt aber gerade wieder nicht mehr, das ist dieser berühmte Begriff Vorratsdatenspeicherung. Da will ich aber jetzt nicht so sehr ins Technische gehen. Da geht es einfach um IP-Adressen. Das ist ja eigentlich nichts anderes als ein amtliches Kennzeichen im Internet, womit ich eben recherchierbar bin und dass wir da als Polizei einfach länger die Möglichkeit haben, herauszufinden, wer sich hinter der IP-Adresse XY verbarg, um eben den Täter einer Straftat zu ermitteln.
Ihr habt jetzt einmal Bildung angesprochen, also mehr Aufklärung zum Beispiel in den Schulen über Scams oder vielleicht auch an anderen Orten. Und dann würde mich ja zu guter Letzt noch wirklich interessieren, okay, junge Person im Internet, worauf sollte ich achten? Was sind eure Tipps, damit wir jungen Menschen, die zuhören, nicht auf Online-Scams oder jegliche Form von Scams reinfallen?
Ja, da würde ich nochmal anfangen, wenn ich darf. Also ganz wichtig für mich ist misstrauisch sein. Bei jeder Nachricht, die mich erreicht, erstmal hinterfragen, okay, was ist das? Ist das wirklich echt? Vor allem die Art der Kontaktaufnahme, da sollte man gucken, wie ist das jetzt zustande gekommen? Ein Beispiel, ich bin irgendwo in einer WhatsApp-Gruppe, wo das Thema Fußball ist und auf einmal zeigt mir spricht da jemand davon, oh, Krypto, da kann man ganz viel Geld verdienen und wunderbar und ich zeige dir alles, das passt an der Stelle einfach nicht. Dann sollten die eigenen Geräte technisch immer auf dem neuesten Stand sein. Das heißt, Virenschutzprogramm, Betriebssystem, Browser, das ist ganz, ganz wichtig. Denn ich sage mal so, wenn ich das nicht merke, dass das Betrug ist und ich klicke auf den Link und mein Gerät sagt mir, da lasse ich dich nicht drauf. Das ist eine riesengroße Hilfe. Und in dem Zusammenhang Zeit nehmen. Nie vorschnell handeln, weil im Zweifel, wenn so eine Betrugsmasche neu ist, dann dauert das vielleicht ein paar Stunden, bis die auf die schwarze Liste kommt. Und wenn ich mir einfach mal ein paar Stunden Zeit lasse, ist die Chance größer, dass mein Gerät sagt, ich lasse dich auf diese Seite gar nicht drauf. Und bevor man irgendwo was macht und sich hinterher schwarz ärgert, sollte man einfach mal jemanden fragen. Das heißt, man fragt den besten Freund, die beste Freundin, den Lieblingsonkel, die Lieblingstante, die Eltern, wen auch immer. Du, ich habe da so eine komische Nachricht bekommen, was soll ich damit machen? In dem Moment, wo man ein oder zwei Leute fragt, ist die Chance groß, dass jemand sagt, du mach das nicht an der Stelle. Und wenn irgendwas mit meinem Konto zum Beispiel ist, irgendjemand sagt, da ist irgendwas in der Unschuldsgenügkeit, da ist Geld weg. Dann logge ich mich wie gewohnt in mein Konto ein, so wie ich das sonst auch tue und gucke, ob ich die gleiche Nachricht dort wiederfinde. Ist die nicht da, was der Regelfall sein wird, dann weiß ich, okay, das ist Betrug. Und zu guter Letzt, man kann sich das Leben sicher, allerdings auch etwas unbequem machen, indem man sagt, ich mache den zweiten Faktor an verschiedenen Stellen. Das kennt man vom Online-Banking, dass man da die beiden Faktoren hat, dass man das nochmal extra freigeben muss. Und das kann ich freiwillig auch bei anderen Dingen machen. Das kann ich, weiß ich nicht, bei Amazon machen, beim Microsoft-Konto, beim E-Mail-Konto. Da kann ich sagen, ich führe den zweiten Faktor ein. Und wenn dann jemand anders versucht, sich einzuloggen mit meinen Daten, die er irgendwo geklaut hat, dann klappt das nämlich nicht, weil er den zweiten Faktor noch nicht hat.
Und von dir, Stefanie?
Also der Ralf hat alles gesagt, was ich auch sagen würde. Und zwar hat er das auch ganz toll erklärt, finde ich. Danke, Ralf. Ich würde es jetzt einfach nur noch mal. Ich habe mir so drei Abkürzungen aufgeschrieben, die sich bei mir so ein bisschen eingeprägt haben und die mir immer auch helfen, vielleicht so kleine Reminder zu setzen. Inhaltlich betreffen sie aber genau das, was Ralf schon gesagt hat. Und zwar ist für mich so ABT. Auf die Bremse treten, das war das, was Ralf gesagt hat, Geschwindigkeit rausnehmen und Ruhe bewahren, was man oft nicht macht. Erinnert euch an das Beispiel von mir mit der SMS, ne, wo ich am Tag später auf einmal Fehler gefunden habe, die ich an dem Tag selber nicht gefunden habe. Dann TKA, traue keinem anderen, ist genau das, nicht allem und jedem im Netz glauben, wirklich skeptisch sein. Und dann noch eben vielleicht so ein kleiner mit Smiley TBK, traue nur dem, was du wirklich berühren kannst. Ja, ist einfach so. Wir können im Internet einfach nichts mehr glauben. Und vielleicht noch da unten drunter wirklich sensibel sein mit meinen eigenen und auch fremden Daten. Also nicht ohne weiteres auch von Freunden mal hier im Status beim Messenger-Dienst mal das Foto posten, sondern den vorher fragen. Weil alle Daten, die wir ins Netz geben, die können eben auch missbräuchlich verwendet werden, auch für Deepfakes. Und in dem Sinne dann eben ne, Datensparsamkeit wirklich nur sachgerecht und sich hinterfragen, muss ich da jetzt wirklich meine Telefonnummer eingeben oder kann ich auch hier einfach mal darauf verzichten oder muss ich mir hier auch noch wieder ein Konto anlegen, wenn ich da was kaufe oder kaufe ich es vielleicht doch vielleicht mal woanders, wo ich jetzt nicht wieder ein neues Konto erstellen muss mit meinen Geburtsdaten und ne, Stichwort Datenlecks. Genau, also wirklich, ja, das war's.
Okay, dann würde ich
Eine
sagen.
Sache habe ich vergessen, ist mir gerade eingefallen. Die inhaltliche Absurdität. Man soll noch mal gucken, was wollen die Leute? Und wenn da jemand sagt, wie ich reich werde, muss ich mich einfach fragen, warum sollte ein fremder Mensch, den ich überhaupt nicht kenne, mir sagen, wie man reich wird? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wenn jemand da wirklich was gefunden hat, das sagt er im Zweifel noch seinem besten Freund, aber doch nicht irgendwelchen fremden Menschen. Das heißt, diese Logik, die sollte man immer im Hinterkopf haben.
Da habe ich tatsächlich auch noch einen ergänzenden Tipp, der mir gerade einfällt, gerade was so die Deepfake-Geschichte angeht. Ne, wenn ich jetzt hier so ein Deepfake-Ding habe, was ihr auch, wenn auch Günther Jauch, Barbara Schöneberger oder vielleicht sogar Friedrich Merz da irgendwelche tollen Tipps geben, warum denn nicht einfach mal einen Screenshot machen und mit der Bilderrückwärtssuche mal andersrum im Netz recherchieren, gab es diesen Inhalt, diesen Content wirklich? Ne? Kann man ja mal machen.
Danke für den Tipp, danke für eure Zeit und danke für die ganzen Infos. Ich habe auf jeden Fall unfassbar viel Neues über Internet-Scams gelernt und werde jetzt auf jeden Fall aufpassen, wenn ich mit QR-Codes arbeite. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Leute, passt gut auf. Ich würde sagen, traut niemanden. Das habe ich mitgenommen. Ich traue niemanden, besonders im Internet. Und traue nichts, was du nicht anfassen kannst. Ich habe auf jeden Fall schon sehr viel Neues gelernt. Und deswegen bis zum nächsten Mal, Leute.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.